Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wie viele Menschen bei Fluchtversuchen aus der DDR ums Leben kamen, ist noch immer nicht geklärt. Es geht aber nicht nur um die Berliner Mauer oder um die Mauer an der deutsch-deutschen Grenze. Wie viele ertranken bei Fluchtversuchen in der Ostsee? Wie viele versuchten, über die angrenzenden Länder des Ostblocks zu fliehen und kamen dabei um? Die Quellenlage ist schwierig, weil die Todesfälle den Angehörigen gegenüber vom Ministerium für Staatssicherheit verschwiegen, verschleiert oder als tragische Unfälle hingestellt wurden. Über die Toten des Eisernen Vorhangs ein Beitrag von Peter Leusch zum 30. Jahrestag des Mauerfalls.
Ich bin so von Glück, ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die von wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin überglücklich.
Die ersten Frauen, wie kommen wir zum Pudern? Das ist schon
super.
Ich habe damals 61 Frühstück gemacht und habe gesehen, wie der Stacheldraht gezogen wurde. Jetzt will ich dabei sein, wenn Schluss ist.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen.
Der 9. November 1989 schrieb ein Kapitel Weltgeschichte. Der Fall der Berliner Mauer. Die Meldung jagte um den Erdball, als Regierungssprecher Günter Schabowski zum Ende einer Pressekonferenz beiläufig verkündete, ab sofort könnten die DDR-Bürger ungehindert in den Westen reisen. Es war aber keine Maueröffnung, kein Freiheitsgeschenk der Regierung, sondern ein von den Menschen in der DDR erkämpfter Mauerdurchbruch, schrieb der Ostberliner Zeithistoriker Ilko Sascha Kowalczuk. Heute, 30 Jahre später, ist die Mauer, das verhasste Gesicht der Diktatur, weitgehend aus dem Stadtbild verschwunden. Doch die Bernauer Straße zwischen Stadtmitte und Wedding erinnert an den Terror. Hier hat man zum Gedenken an die Opfer und an das Leid der geteilten Stadt ein Stück Mauer, Todesstreifen und Wachtürme stehen lassen.
Die Bernauer Straße ist ja hauptsächlich deswegen auch ein besonderer Ort, weil die Grenze hier einen speziellen Verlauf hat. Hier verlief sie nämlich an dem Fuß der Gebäude, die zu Ostberlin gehörten. Das heißt, wenn man diese Häuser durch die Haupteingangstür verlassen hat, war man direkt in Westberlin, bevor die Mauer gebaut wurde.
In den ersten Stunden des 13. August 1961, als der Mauerbau begann, als der Osten Berlins systematisch abgeriegelt wurde, so der Historiker Dr. Gerhard Selter von der Stiftung Berliner Mauer, spielten sich hier von den Augen der Westberliner und der Journalisten aus der ganzen Welt dramatische Szenen ab. Menschen, denen buchstäblich in letzter Minute die Flucht in die Freiheit gelang und andere, die das mit dem Leben bezahlen mussten.
Erste Maueropfer war an der Bernauer Straße, Ida Siegmann, ein paar Tage nach dem Mauerbau. Es war der 22. August. Am Tag vorher wurden die Haustüren langsam zugenagelt und dann auch relativ schnell vermauert. Und das ist ihr auch passiert. Und dann hat die einfach, wir vermuten, einfach Panik bekommen und hat dann ein paar Habseligkeiten aus dem dritten Stock aus ihrer Wohnung hinausgeworfen, hat vermutlich in der Hoffnung, das würde ihren Sprung abfedern. Und ist dann hinterhergesprungen und hat sich so verletzt, dass an den Folgen gestorben ist.
Die Stiftung Berliner Mauer hat an der Bernauer Straße eine Gedenkstätte errichtet. Berlin-Besucher erledigen diesen Ort, diese Sehenswürdigkeit nicht im Schnelldurchgang, erklärt Hanna Berger, die die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung leitet. Nicht wenige Besucher verweilen vielmehr auf dem Außengelände vor einer besonderen Installation, einer Metallwand mit kleinen Nischen, wo die Opfer des Grauens ihren Namen, ihr Gesicht zurückerhalten.
Wir haben im Außengelände der Gedenkstätte das sogenannte Fenster des Gedenkens. Dort sind Fotos der Todesopfer an der Berliner Mauer. Wir gehen derzeit von 140 Todesopfern aus und dort kann man ihre Fotos sehen, die Namen lesen und die Todesdaten. Es ist aber auch so, dass wir täglich Andachten für die Todesopfer lesen in der Kapelle der Versöhnung, wo sozusagen immer eine Biografie an einem Werktag gelesen wird. Und das ist natürlich auch das Ziel, diese Geschichten, diese Biografien, diese Menschen nicht zu vergessen.
In der Nähe liegt der Nordbahnhof, einer der sogenannten Geisterbahnhöfe, wo S- und U-Bahnen in der geteilten Stadt tagtäglich von West nach West, von Kreuzberg zum Wedding, unterirdisch die Mitte Ostberlins passierten, ohne anzuhalten. Die Geisterbahnhöfe wurden mit Barrieren, Rollgittern und Bewegungsmeldern gegen Fluchtversuche immer perfekter gesichert. Ja, man hat sogar die Grenzbeamten während des Dienstes in ihren Beobachtungsposten eingesperrt.
Die Bevölkerungsgruppe, die am häufigsten abhaut, sind wahrscheinlich DDR-Grenzer gewesen. Nicht nur, weil sie die beste Gelegenheit hatten, sondern auch, weil sie das größte Problem hatten. Nämlich den meisten Grenzern war, also den einfachen Grenzern, war durchaus klar, dass das Grenzregime moralisch fragwürdig, nicht in Ordnung war und dass es auf keinen Fall vertretbar war, auf unbewaffnete Leute zu schießen. Das wussten die.
Die Mauer, das Grenzregime, der Schießbefehl haben großes Leid über die Stadt gebracht und vielen Menschen das Leben gekostet. Das steht außer Frage. Streit gibt es aber bis heute über die exakten Opferzahlen, darüber, wie viele Menschen genau bei Fluchtversuchen an der Berliner Mauer umgekommen sind. Die Arbeitsgemeinschaft 13. August nennt Zahlen, die von Wissenschaftlern als zu hoch kritisiert wurden, zum Beispiel von Dr. Jochen Staat, der im Forschungsverbund SED-Staat der Freien Universität Berlin mit dem Thema befasst ist.
Wir haben mit der AG 13. August eigentlich von Anfang an das Problem gehabt, dass die AG 13. August eine sehr hohe Zahl von Todesfällen in ihren Listen hat. Also inzwischen sind sie bei knapp 2000 angelangt. Und dass sie Fälle zählen, die unserer Meinung nach nicht in diesen Bereich fallen. Sie zählen beispielsweise alle Suizide, die es in den Grenztruppen gegeben hat. Und da gab es eben auch viele Fälle, die nicht mit dem Dienst im Zusammenhang hingen, sondern Alkoholismus, Eheprobleme, privater Art. Und da, wo wir das geprüft haben, haben wir gesagt, diese Ansicht können wir nicht teilen, dass wir die als Opfer des Grenzregimes zählen.
Bereits 2005 wurden das Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und die Stiftung Berliner Mauer beauftragt, die Zahlen und Identitäten der Maueropfer wissenschaftlich zu klären. Dr. Hanno Hochmuth, Historiker am Zentrum für zeithistorische Forschung.
Diese sehr, sehr unterschiedlichen Zahlen, die ja nicht nur von der Arbeitsgemeinschaft 13. August, sondern zum Teil auch vom Mauermuseum am Checkpoint Charlie vorgestellt worden sind, und das ja nicht nur jetzt, sondern eben auch schon im Jahr 2004 zum Beispiel, die sind ja im Prinzip der Anlass gewesen für dieses Forschungsprojekt, was zu diesem Handbuch geführt hat, weil einfach ganz, ganz verschiedene Zahlen im Schwange waren und verschiedene Historiker Skepsis äußern. Hatten gegenüber diesen Zahlen, vor allen Dingen auf Grundlage der Kriterien, die dafür angelegt worden sind.
Hans-Hermann Hertle und Maria Noke, die Herausgeber des Handbuchs Die Todesopfer an der Berliner Mauer 1961 bis 1989, legten ihrem biografischen Handbuch einen wissenschaftlich eng gefassten Opferbegriff zugrunde. Opfer ist, wer bei einem Fluchtversuch ums Leben gekommen ist oder dessen Tod in einem engen, kausalen, zeitlichen oder räumlichen Zusammenhang mit dem Grenzregime stand. In der aktuellen dritten Auflage aus diesem Jahr verzeichnet das Handbuch 140 Todesfälle. Es ist eine Mindestzahl, also all jene Fälle, die wissenschaftlich aufgeklärt werden konnten. Das Handbuch erschöpft sich aber nicht in Listen und Zahlen. Vielmehr gibt es den Opfern in Kurzbiografien ihren Namen, ihr Gesicht und ihre Geschichte zurück. Warum ist diese ganze wissenschaftliche Aufarbeitung eigentlich so schwierig? Die Forschung hat es mit einer problematischen Quellenlage zu tun, erläutert Hanno Hochmuth.
Eine große methodische Schwierigkeit ist, dass man eigentlich zu einem Gutteil angewiesen ist auf die Hinterlassenschaften des mörderischen Staates selbst. Das heißt, die Aktenhinterlassenschaften, die es dazu gibt, sind eigentlich komplett aus der Seite der Täter. Es gibt natürlich auch Hinterlassenschaften, Verdachtsfälle, die kommuniziert worden sind, zum Beispiel von Westberliner Fluchthelfern, zum Beispiel auch vom Mauermuseum, was es ja schon vor 1989 gegeben hat. Aber die Aktenüberlieferung, auch gerichtsmedizinische Gutachten und so weiter, da stammt auch eigentlich fast alles aus der DDR.
Das Ministerium für Staatssicherheit ließ nicht zu, dass Fakten eines Fluchtversuchs an die Öffentlichkeit gelangten. Vielmehr verfasste es sogenannte Legenden, in denen der Tod eines Flüchtlings den Angehörigen gegenüber verharmlost, zum Beispiel als Unfall hingestellt wurde. Todesschüsse gab es aber in Berlin bereits lange vor dem Mauerbau. Gerhard Selter hat dazu jüngst seine Forschungsergebnisse veröffentlicht, zum Beispiel einen von Augenzeugen berichteten Fall kurz nach dem 17. Juni 1953.
Wo Westberliner Jungs am Spandauer Schifffahrtskanal gegenüber vom Invalidenfriedhof einfach, was heißt es, schwimmen wollen. Und gegenüber sind kasernierte Volkspolizei, also die Vorläufer der NVA, eingesetzt. Die sagen denen, sie sollen weggehen. Und der Spandauer Schifffahrtskanal hat ganz zu Ost-Berlin gehört an dieser Stelle. Und die Jungs, die sind der Auffassung, dass die Grenze in der Mitte verläuft, sodass sie glauben, dass sie das Recht haben, ins Wasser zu gehen und fangen an, mit Steinen rüber zu werfen. Und dann positioniert sich einer dieser KVP-Soldaten hinter einen Baum, legt das Gewehr in seinen Karabiner, in die Astgabel und er schießt damit zielgerichtet und offensichtlich kalten Blutes den 15-jährigen Wolfgang Röhrling.
Eine lange Zeit umstrittene Zahl an Todesopfern gab es auch an der innerdeutschen Grenze. Jochen Stadt vom Forschungsverbund SED-Stadt der FU Berlin hat zusammen mit Klaus Schröder ein Handbuch vorgelegt. Es verzeichnet 327 aufgeklärte Fälle an der innerdeutschen Grenze.
Im Prinzip existierte bereits ein Grenzregime zur Krönung der DDR. Das war von den sowjetischen Besatzungsmacht, war das errichtet worden. Die haben vorher die Grenze kontrolliert und haben ab 1947 eine deutsche Grenzpolizei aufgebaut. Die hieß zunächst Grenzpolizei und ab 1952 hieß sie Deutsche Grenzpolizei. Der gehörten dann schon Anfang der 50er Jahre 20.000 Männer an, die dort an der Grenze Dienst taten und patrouillierten. Und die hatten schon eine Schusswaffenanordnung, dass sie auf Grenzgänger, die nicht stehen bleiben, schießen. Erst Warnschuss anrufen, dann Zielschuss.
Ab 1952 wurde die Grenze für Fluchtwillige zu einer immer perfekteren Todesfalle ausgebaut. Minen und Selbstschussanlagen hinterließen grausig entstellte Opfer. Den Angehörigen war es verwehrt, die Toten noch einmal zu sehen. Die Forschung zu den Todesopfern in Berlin und an der innerdeutschen Grenze ist weitgehend abgeschlossen. Aktuell ist aber ein drittes Forschungsfeld hinzugekommen: die Fluchtopfer an den Außengrenzen des Ostblocks und an der Ostsee. Das bis 2022 laufende Forschungsprojekt des Forschungsverbunds SED-Stadt hat bereits 39 Todesfälle ermittelt. Weitere 400 Verdachtsfälle müssen untersucht werden. Jochen Staat schildert einen Fall, den er in diesem Jahr aufklären konnte.
Das waren zwei 18-jährige Jungen aus Leipzig. Die haben 1980 versucht, über Bulgarien nach Griechenland zu flüchten. Die Berichte, die wir kannten, lauteten sowohl von bulgarischer Seite als auch von DDR-Seite, sie seien angerufen worden, seien weggelaufen in Richtung der Grenze eines Waldes, der dort war, und dann sei nach Warnschüssen gezielt geschossen worden. Beide waren tot. Wir haben jetzt in den Überlieferungen des Ministeriums für Staatssicherheit eine geheime Obduktion gefunden, die in Leipzig angefertigt wurde. Die Obduzenten sind zum Schweigen verpflichtet worden, aber aus dieser Obduktion geht eindeutig hervor, dass der eine junge Mann von vorne in den Kopf geschossen wurde und der zweite unter der Achsel einen Durchschuss hat, der ihn getötet hat. Das heißt, er hatte vermutlich schon die Hände gehoben.
Den Eltern hatte man dagegen erzählt, die Jungen seien in einem militärischen Sperrgebiet ums Leben gekommen.
Wenn jemand an der Grenze ums Leben kam, ob in Berlin oder innerdeutsche Grenze oder auch an den Außengrenzen, wurde die gesamte Familie überprüft. Es wurden verhört, die Angehörigen, ob sie was wussten vorher von den Fluchtplänen. Ihnen wurde misstraut und vor allem, sie wurden zum Schweigen verpflichtet. Man durfte die Tatsache, dass jemand bei einer Flucht ums Leben gekommen ist, nicht in eine Todesanzeige schreiben, sonst wurde die nicht veröffentlicht. Also die durften dann nur schreiben, unser Sohn oder unser Bruder ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Die Beisetzungen wurden von der Stasi überwacht, alle, die dorthin kamen, wurden fotografiert. Die waren dann sofort verdächtig, wenn sie an einer solchen Beisetzung teilgenommen hatten.
Wie viel Recht, wie viel Gerechtigkeit ist möglich? Die Mauerschützen sind in den Prozessen der 90er Jahren mit Bewährungsstrafen davongekommen. Nur die höheren Befehlsgeber aus Militär und Politik erhielten mehrjährige Haftstrafen. Es ist zu hoffen, dass sich zum 30. Jahrestag in all die Freude über den Mauerfall auch Nachdenklichkeit und Erinnerung an die Opfer mischen, weil sonst die Mauer zu einem rein touristischen Highlight für Berlin, zu einem Spektakel gerät, aber darüber ihr Schrecken und ihr Leid, das sie den Menschen angetan hat, verloren gehen. Hanna Berger von der Stiftung Berliner Mauer.
So ist es natürlich auch so, dass zum Beispiel jetzt zu der zentralen Gedenkveranstaltung am 9. November sind natürlich auch die Angehörigen, mit denen wir in Kontakt stehen, sozusagen so sie das wünschen, sind sie natürlich herzlich eingeladen, auch teilzunehmen. Sodass es sozusagen nicht nur ein Gedenken ist an die mutigen Oppositionellen von 89, die auf die Straße gegangen sind, sondern durchaus auch an so einem Tag natürlich die Opfer nicht vergessen werden.
Die Toten des Eisernen Vorhangs. Ein Beitrag von Peter Leusch zum 30. Jahrestag des Mauerfalls.